Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Und in den Worten meiner Heimat, Mann, ist das schön hier. Ich lese uns heute einen Text, den der eine oder die andere bestimmt schon kennt. Steht im Evangelium nach Markus Kapitel 10 ab Vers 46. Und sie kommen nach Jericho. Und als Jesus und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Ich bin die Tage bei einer Online-Veranstaltung der Verbände von Hessen und NRW gewesen, wo eine Möglichkeit aufgezeigt wurde, wie wir jetzt nach dem Ende der Pandemie wieder in die Arbeit kommen sollen. Erstmal fand ich spannend, dass die Pandemie für beendet erklärt wurde. Abseits davon war es aber auch sonst wirklich interessant und auch eindrücklich bei dieser Veranstaltung. Es sollte dazu dienen, wie schaffen wir es an früher anzuknüpfen, wo ja bekanntlich alles, aber auch wirklich alles besser gewesen ist. Naja, dass wir als Gemeinden eigentlich neue Mittel und Wege brauchen und eine Zukunft, das ist uns schon seit etlichen Jahren bewusst. Doch bei der Veranstaltung wurde es noch einmal glasklar auf den Tisch gelegt. Mit einer Statistik wurde nach einer Bürgerbefragung vorgelegt, dass seit der Pandemie die Wahrnehmung der Leute für die Relevanz der christlichen Kirche sehr stark abgenommen hat. Man könnte es auch einfach auf Deutsch sagen, man vermisst uns nicht. Tja, starker Tobak, der uns eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, doch schon lange klar war. Trotzdem trifft er. Manche versuchen sich diesem bereits zu stellen. Manche begegnen diesem Nicht-Vermissen, indem sie mit herbem Aktionismus darauf reagieren. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und überall gibt es verschiedene Ansätze, wie die Leute versuchen, am Ball zu bleiben. Ich selbst, auch wenn ich nicht mehr so jugendlich und funky bin wie früher, versuche es auch und versuche nach wie vor herauszufinden, was bewegt Jugend und Erwachsene gleichermaßen. Viele Jugendreferenten, Hauptamtliche oder Pastoren, wie ich ja auch, versuchen sich zum Beispiel auf den Plattformen der Social Medias. Ich habe gesehen, viele von Leuten, die ich kenne und darüber hinaus, bewegen sich zum Beispiel auf Instagram und posten ganz viele Videobeiträge und Ähnliches, um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu ziehen und mal wieder ein bisschen was an Bewegung reinzubringen. Dazu von mir als allererstes Daumen hoch, super, weiter so, ich freue mich darüber riesig, macht weiter, Geschwister. Bei einigen dieser Beiträge merkte ich aber auch so, sowohl der Titel als auch der Inhalt lagen dann doch wieder meilenweit von dem weg, was Jugendkultur und generelle Kultur eigentlich gerade so auf dem Herzen hat. Auf der einen Seite dachte ich mir, ja, für Leute, die bereits gläubig sind, kann das durchaus eine Bestärkung sein. Doch für Leute, die mit uns schlichtweg nichts an der Mütze haben, für die ist das im Kern auch wieder nichts. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir mal ein Beispiel ausgedacht, um euch zu zeigen, wie das wirkt, wenn man versucht, in jugendlichen Worten etwas an den Mann oder die Frau zu bringen, was so gar nicht zur eigenen Lebenswelt gehört. Stellt euch also vor, ihr seid gerade vielleicht auch zum ersten Mal auf Instagram und klickt meinen Videobeitrag an. Ich muss mich dafür jetzt einmal umdrehen, weil um jugendlich zu wirken, muss man sich schnell in die Kamera drehen. Was geht ab, Leute? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute will ich dir zeigen, wie du deine Gartenlaube mit Primärfarbe ganz neu überziehen kannst. Dafür habe ich diese Schleifmaschine und putze das Ding von oben bis unten mit dir ab und dann malen wir es wieder an. Das ist so ein Beispiel, wo ich denke, okay, trifft nicht so ganz meins. Und wenn ich schon bei trifft nicht so ganz meins bin, dann ist es nur konsequent, wenn ich jetzt auch auf mich schaue. Okay, der Blick geht zu mir und ich frage mich, wie wirke ich eigentlich auf die Leute? Wie relevant ist eigentlich meine Ortsgemeinde? Wie sehr juckt es eigentlich Menschen, wen und wie und was ich eigentlich glaube? Und was sind eigentlich meine Themen? Was sind unsere Themen? Viel schlimmer noch, was habe ich eigentlich für Antworten parat? Oder muss ich mir vielleicht immer wieder neu eingestehen, dass es nur noch Phrasen sind, weil ich die Fragen nicht mehr verstehe? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist mega entmutigend. Und wenn ich darüber nachdenke, werde ich wieder still und fange an, Löcher in die Luft zu gucken. Bei der Infoveranstaltung wurde ganz drastisch gesagt, jetzt ist die Möglichkeit gegeben, nachdem alles runtergefahren wurde, wieder unseren Auftrag wahrzunehmen und wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Ich fragte mich, oh Mann, brauche ich denn wirklich so eine weltweite Pandemie, um mich dessen wieder bewusst zu machen? Habe ich das echt gebraucht, um wieder zu verstehen, ach ja, ich sollte nachfragen, was die Menschen da draußen bewegt? Naja, mein Blick geht weiter. Mein Blick wandert zu Jesus. Eigentlich die richtige Adresse, am besten zuerst danach gucken, nur blöd, dass ich erst jetzt darauf komme. Viele von euch kennen doch bestimmt den Spruch oder diese Armbändchen, auf denen steht What would Jesus do? Oder zu Deutsch, was würde Jesus tun? Einer der wohl missbräuchlichsten Sätze, die es so in der christlichen Landschaft gibt, unter dem man ganz toll verstecken kann, was man selbst so meint und glaubt. Trotzdem würde ich uns den heute gerne einmal anbieten, aber ich würde ihn ein Stück weit verändern. Weil wenn ich schon feststelle, dass unter dem Motto, was würde Jesus tun, eigentlich oft etwas anderes steckt, dann formuliere ich ihn jetzt einmal für uns neu. In What would Daniel do? Damit meine ich nicht den Hochkaräter, der da vorne sitzt, sorry, sondern mich selbst und biete mich mal an, wie würde ich eigentlich reagieren? Ich als Gemeindemensch, als Christenmensch, der sich im Pietismus bewegt, wie reagiere ich denn eigentlich auf solche Situationen? Und darum habe ich den Bibeltext einmal neu verfasst und anstelle von Jesus bin ich jetzt am Start. Ich lese uns noch einmal vor. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, oh, Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du mich nach dem Programm in unserer Gemeinde fragst. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mal in unseren Gottesdienst zu kommen. Ich meine, der ist echt modern und gut gemacht. Und wir haben auch richtig tolle Musik. Und die Lieder, die versuchen auch, immer möglichst modern zu sein. Wir hätten sogar noch einen Platz im Technikteam frei, wenn du Lust hast. Und unsere Jugend bräuchte auch dringend noch Verstärkung. Warte mal, ich zeig dir mal unsere Homepage. Als ich das geschrieben habe, musste ich sehr lachen. Aber mir war völlig klar, was für ein selbstaufdeckender Galgenhumor da eigentlich drin steckt. Und jetzt lasst uns mal alle zusammen ehrlich sein. Wie oft geht es uns so wie diesem Daniel Jesus in dieser Geschichte? Dass man auf die Fragen und auf die Nöte der Menschen mit dem reagiert, wo man durch die Überforderung denkt, dass das jetzt dran ist. Ich habe zwei Probleme in der Geschichte identifiziert. Es gibt noch mehr, aber ich bleibe mal bei zwei. Problem Nummer eins, die Leute, die Fanbase. Wie reagieren die auf den Mann? Ich habe es mal neudeutsch übersetzt. Eigentlich sagen die nichts anderes als: Halt's Maul, du ungewaschener Penner. Du willst mit Jesus reden? Krieg doch erstmal dein Leben auf die Kette. Dann versuch's nochmal. Dann darfst du auch gerne dabei sein. Und das Bekloppte an der Sache ist, noch nicht mal, dass die Leute so auf ihn reagieren, sind wir mal ehrlich, das kennen wir aus christlicher Landschaft leider auch, sondern das Verrückte ist, dass der Mann sich nicht beirren lässt. In den meisten Fällen kenne ich es so, dass Leute durch Christen und durch Kirche völlig verprellt sind und deswegen keinen Zugang zum Glauben finden, aber er nicht. Er bleibt beharrlich dran. Dieses Gelaber der Leute, das irritiert ihn gar nicht. Diese Geschichte zeigt nicht nur, wie so manch einer von den Christen und von uns wohl ticken kann, sondern auch, dass Jesus sich zu jeder Zeit darüber souverän hinwegsetzen kann. Wenn der kommen will, dann kommt der auch. Und der lässt sich nicht aufhalten, schon gar nicht von uns. Und in meinem Kopf gibt Jesus dann auch eine Antwort und sagt: Haltet doch mal selber das Maul. Seid lieber froh, dass ich euch auch mitnehme. Jesus begegnet dem Menschen und nichts kann ihn stoppen, wenn er hingehen will. Das andere Problem stammt wieder aus meiner Fassung der Geschichte, wo wir uns alle nochmal an die Stelle von diesem furchtbaren Daniel-Jesus-Verschnitt hinstellen dürfen. Meine Rückfrage ist: Was hilft das diesem Mann in seiner Situation? Als ich die Predigt in Steinhagen gehalten habe, da kam hinterher einer von den Technikern auf mich zu und sagte mir: Sag mal, war der Witz eigentlich beabsichtigt, den Blinden die Homepage zu zeigen? Da merkte ich, oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es funktioniert doppelt gut. Also nochmal, was hilft das dem Mann? Weder hat er danach gefragt, noch zielte die Frage von Jesus: Was willst du, dass ich dir tun soll, darauf ab, Werbung für seine Gemeinde und darüber hinaus zu machen. Jesus erzählt ihm hier auch nichts von Ethik oder einer gelungenen Beziehung zu Gott, der Sündenvergebung, Ostern, Weihnachten und so weiter und so fort. Jesus hat auch nicht gesagt: Jetzt nimm einen Stein und bring den mal ans Kreuz oder bind einen Faden drum oder dieses oder jenes, machen wir ein Übergabegebet, ich mache auch einen Alpha-Kurs, nichts. Nichts davon strahlt hier durch die Frage von Jesus. Jesus stellt die einzige Frage, die gefühlt keiner mehr stellt. Und auf diese überlebenswichtige Frage gibt es millionenfache Antworten. Und ich, Idiot, denke, ich müsste den Menschen eine One-Size-Fits-All-Antwort anbieten? Jetzt benutze ich mal eine alte, fromme Vokabel: Kyrie eleison. Herr, erbarme dich, es tut mir leid, wenn ich so handle. Darum möchte ich wieder lernen, was treibt Menschen eigentlich um? Was bewegt sie und was nimmt sie in Gefangenschaft? Was macht ihnen das Leben und das Herz schwer? Und dann möchte ich lernen, was es heißt, bei ihnen zu bleiben, dran zu sein und nicht leichtfertig meine Sätze abzureden und wieder zu gehen. Dann will ich von Jesus lernen und die einzig richtige Frage in dieser konkreten Situation stellen. Wie kann ich dir helfen? Bartimäus in der Geschichte will sehend werden. Und es ist völlig egal, wie man diese Stelle jetzt auslegen möchte, ob als eine Blindenheilung oder ein Erkenntnisprozess eines Mannes, der für das Volk stellvertretend in der Geschichte auftaucht. Es ist egal. Es zielt auf dasselbe ab. Er will sehend werden. Und Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgt ihm auf dem Weg nach. Jesus nimmt ihn zu 100% ernst. Genau mit dem, was er gerade sagt, in der Situation, in der er gerade steckt. Und er befasst sich auch exakt mit dieser Angelegenheit. Es scheint ihm wohl viel wichtiger zu sein, dem Menschen zu helfen, als ihm irgendwelche langen Vorträge zu halten. Quasi, als würde er ihn bedingungslos lieben. Dabei hält Jesus auch nicht hinterm Berg. Er verrät ihm, dass es der Glaube ist, der jetzt wirkt. Das ganze Evangelium in nur 5 Wörtern. Dein Glaube hat dich geheilt. Und dann kommt's. Nachdem das passiert ist, kommt das, was ich gerne den Kommen-Effekt nenne. Das, was auf eine waschechte Begegnung mit Gott passiert. Er folgt nach. Von sich aus. Dafür mussten weder Jesus noch die Jünger im Anschluss irgendetwas Besonderes leisten. Keine tolle Großveranstaltung, kein Kurs, keine Jüngerschaftsschule, nichts. Er folgt ihm einfach nach, weil er erfahren hat, was Glaube wirkt. Das ist der Kasus Knaxus. Wenn Jesus ihm begegnet und er erfährt, dass Glaube hält, was er verspricht, was der Kollege gerade so wunderbar gesagt hat, dann folgt er. Jetzt drängt sich einem doch geradezu die Frage auf, man kann ja sagen, ja gut gebrüllt, Löwe, was ist denn, wenn das nicht passiert? Ist Utopia jetzt zu Ende? Erstmal muss ich sagen, gute Frage. Die muss und die will gestellt werden. In vielen, vielen Jahren, die ich jetzt mit dem christlichen Glauben unterwegs bin, wage ich zu behaupten, so langsam gelernt zu haben, wie ich damit umgehen kann. Oder wie es auch das Neue Testament selbst lehrt. Ich zitiere einen Vers aus dem Römerbrief, Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das gemeinsam aushalten, trauern, zusammen sein und keine Schnellschussantworten parat zu haben auf die wichtigen, elendbehafteten Fragen der Menschen, das ist eine ebenso große Herausforderung für mich. Die einzige Antwort, die ich heute noch geben kann, wenn mir all das Elend, das Leid, und wir haben weiß Gott genug davon, ihr müsst nur einen Fernseher einschalten, die einzige Antwort, die ich darauf noch in der Lage bin zu begegnen, ist, ich weiß es nicht. Alles andere wäre gelogen und unfair von mir. Da frage ich mich, wie hätten wohl die Menschen in der Geschichte, die Fanbase oder dieser fürchterliche Daniel Jesus wohl reagiert, hätte Bartimäus gefragt, warum bin ich eigentlich blind? Egal wie, in jedem Fall wäre die Antwort gruselig gewesen. Jesus, der Echte, gibt keine Lektion in Sachen Elend. Warum es jetzt so ist, warum, weshalb und wieso. Für Jesus zählt in diesem Moment nur eins. Da ist ein Mensch und der hat ein Problem und da packe ich an. Und das können und sollen wir auch. Die Frage, warum, weshalb und wie, ja, die drängt sich einem auf und die will ernst genommen werden, aber sie führt in Sackgassen. Viel wichtiger an der Stelle ist für mich nicht die Frage, ich erkläre dir jetzt, warum du so eine arme Sau bist, sondern lass mich helfen, damit es aufhört. Lasst uns lernen, gemeinsam die Menschen in ihren Fragen, Nöten, Ängsten und in ihrem Leben so ernst zu nehmen, wie Jesus es hier getan hat. Und lass uns lernen, darauf zu reagieren, indem wir ihn einfach so, als wären sie bedingungslos geliebt und es schlichtweg wert. Lasst uns ihnen einfach so helfen und lernen, mit ihnen zu leiden. Das hören wir nicht gerne. Und wir halten das nicht gut aus. Christen können nicht leiden. Das ist eine ganz furchtbare Diagnose. Lasst uns das mal wieder gemeinsam lernen. Aushalten, mitleiden und klagen. Einer der letzten Sätze einer Gemeinde, die bald zumacht, ist nicht nur, das haben wir immer schon so gemacht, sondern auch, wir klagen zu viel und loben zu wenig. Damit hat eine solche Gemeinde die ganze Bibel gegen sich stehen. Im Gegenteil, wir werden angereizt zu lernen, zu klagen und mal Tacheles zu sprechen. Gott will Beziehung und nicht Lobhudelei. Klagen, leiden, aushalten und anpacken gehört zusammen. Das will ich wieder lernen. Viel zu lange habe ich da zu Hause in meinem Bürostuhl gesessen und war weit weg vom Geschehen. Lasst uns lernen, den Menschen einen Trost zu spenden, der aus dem Glauben kommt, wie Jesus es tat. Und alles, was daraus werden kann, auch wieder an Gott abzugeben. Ich reiß hier gar nichts. Und ich habe auch nicht die Verantwortung dafür. Wie sollte ich jemals wieder schlafen, würde das Heil der Welt auf meinen Schultern liegen. Lasst uns auch lernen, das an Gott abzugeben und dann zu sehen, was dann passiert. Das kann nur er. Und wenn er sich bewegt, wie in dieser Geschichte, passieren die verrücktesten Dinge. Und dabei ganz wichtig, lasst uns auch nicht uns selbst vergessen. Auch wieder, wie der Bruder vorhin gesagt hat, nicht, ach, hör doch mal auf, alle Heulsuse und so, kennen wir alle, das hilft nicht. Sondern lasst uns selbst auch trösten und gegenseitig neu zuhören, lernen. Das wünsche ich mir für mich und für uns alle. Dass wir vielleicht mit dieser simplen Grundhaltung wirklich aus dieser Krise herauskommen können, als Gemeinschaft und auch in unserem Auftrag für die Gesellschaft. Klingt fürchterlich verklausuliert, ist aber so. Und so können wir vielleicht auch unsere Relevanz, die wir ja in der Bevölkerung verloren haben, wieder zurückfordern. Und nicht für die Statistik, sondern weil es das Richtige ist, zu helfen und die Menschen liebevoll ernst zu nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das können wir jetzt bei einem der wunderschönen Lieder ein bisschen verdauen.